Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer des Countdown-Podcasts. Bevor es mit der eigentlichen Sendung losgeht, hier ein kleiner Prolog. Was ihr gleich hört, ist eigentlich ein anderer Podcast, nämlich der letzte Podcast von mit Daniel Pog, bei dem Frank am 5. Juni zu Gast war. Und da wir für diese Woche keine eigene Folge geplant hatten, Lutz ist unterwegs und kann mit Frank keine Geschichtsfolge aufnehmen und wir hatten auch sonst kein Interview auf Halde, haben wir uns gedacht, wir spielen das einfach mal auch in unserem Feed aus und der liebe Daniel hat uns das freundlicherweise erlaubt. Vielen Dank dafür. Das Thema der Folge wird Franks Reaktion auf den Crew Dragon Demo 2 Flug sein, der jetzt ja schon ein bisschen Weilchen her ist und wir haben ja in Folge 91 selbst schon drüber geredet. Das ist jetzt im Grunde ein Blast from the Past. Und ihr hört Franks, wie er selbst sagte, ungefilterte Reaktionen auf den Flug und die politischen Ereignisse drumherum. Genau, nur damit da die zeitliche Abfolge klar ist. Also die letzte Folge haben wir danach aufgenommen. Was ihr jetzt hört, ist schon ein bisschen älter. Man kann das natürlich auch, oder vielleicht habt ihr das auch schon getan, im Feed vom Daniel beim letzten Podcast nachhören. Und ja, wünsche viel Spaß bei der Folge. Ich habe sie tatsächlich selber noch nicht gehört, werde sie jetzt sozusagen mit euch gemeinsam anhören. Und ja, bin mal gespannt, was der Frank damals schon zum Crew Dragon Flug und allem drumherum zu sagen hatte. Okay, ich verabschiede mich an dieser Stelle. Wir hören uns nächste Woche wieder. Viel Spaß beim folgenden Podcast.
Ja, gut. Hast du irgendwie einen Einspieler, ein Intro, eine Vorstellung?
Ja, Podcast.
Ja, jetzt bin ich in Stimmung. Hallo. Mit wem spreche ich? Wo bin ich hier gelandet? Beim letzten Podcast, wie es aussieht.
Und noch auf der Erde. Liebe Zuhörer, ihr habt hoffentlich alle, ihr seid hoffentlich alle eurer Pflicht nachgekommen, als gute Erdenbürger den wahnsinnigen historischen SpaceX-Raketenstart letztes Wochenende mitverfolgt zu haben, live. Und ich habe natürlich sofort gesagt, im nächsten letzten Podcast muss Frank Wunderlich Pfeiffer zu Gast sein, denn er ist nicht, was der Name vermuten lässt, eine Figur aus Alice im Wunderland, sondern er ist der größte, wahrscheinlich in Deutschland lebende Weltraum-Raumfahrt-Experte. Darf ich Nerd sagen?
Nicht im Ansatz. Also Nerd, vielleicht. Aber Experte, oh Gott, nein, überhaupt nicht.
In meiner Sphäre, ja, bist du das auf jeden Fall. Ich habe ja schon oft auch deine reale Gegenwart, unter anderem bei golem.de, bei gemeinsamen Ausflügen auch mal bewundern dürfen, wie doch sehr ins Detail du über jede Schraube gehen könntest, wenn man sich ein Modell einer Raumfähre anguckt.
Naja, es gibt, also wie gesagt, es gibt Nerds und es gibt Nerds und ich bin einer von den Nerds, die noch halbwegs kommunizieren können.
Und bei denen das der Nerd-Begriff auch tatsächlich auf einem sehr massiven Wissen über ein Thema sich herleitet und nicht aus der Anzahl an Comic-Heften, die du gekauft hast.
Das auch, ja. Okay. Es ist aber wirklich so, es gibt Leute, die sich erheblich weiter im Detail auskennen und auch einfach fachlich noch besser sind. Ich habe keine Raumfahrttechnik studiert, keine Luft- und Raumfahrttechnik. Das ist wirklich so ein reines Hobby, ein Interesse einfach gewesen.
Ich würde es fast Nerd nennen.
Ja. Und aber es geht halt, es gibt Leute, die sich da erheblich besser auskennen. Ich kann keine Rakete bauen, ich kann auch kein Raketentriebwerk bauen. Ich kann auch keins entwerfen.
Sagst du, während du heimlich eine Rakete baust in deinem Keller wahrscheinlich?
Nein, wirklich nicht.
Aber das wäre direkt eine Frage gewesen, weil ich habe ja schon erlebt, wie du mit Raumfahrtexperten oder Leuten aus dieser Branche, es ist ja nicht nur eine Branche, aus dieser Wissenschaft, mit den Redes, zum Beispiel den Interviews, die wir zusammen mal gemacht haben und man das Gefühl hatte, manchmal hast du die überfordert mit deinen Fragen oder deinem Fachwissen und auch manchmal ein bisschen überrumpelt über ihre eigenen Projekte teilweise, wenn du ihnen da was Zukunftsprognosen angeht, zum Beispiel entgegnet bist, dass du das eher düster siehst, was sie da bauen. Da habe ich mich schon manchmal gefragt, warum du eben nicht selber, also außer jetzt als Journalist oder als Fan oder jemand, der sich dafür interessiert, darüber berichtest und Podcasts darüber macht, warum du nicht selber aktiv daran teilnimmst?
Letzten Endes, weil ich mein Wirtschaftsingenieurstudium dann nach dem Bachelor abgebrochen habe, weil es mir zu viel BWL und zu dumm einfach wurde an manchen Stellen. Und weil ich im Physikstudium davor festgestellt habe, dass ich mit einigen Teilen der Mathematik nicht ganz so gut zurechtkomme, wie ich mir das gewünscht hätte.
Dann wäre ja mein Bruder dein kongenialer Partner gewesen. Ich hoffe, wir werden irgendwann mal noch dazu kommen, dass ihr einen Podcast mit mir zusammen macht, dass sich das irgendwann mal ergibt. Das ist ja, der ist ja als Wissenschaftler, war ja am CERN und jetzt ist kürzlich seine Arbeit, die er da geschrieben hat, irgendwie nochmal als Public-Artikel herausgebracht worden vor ein paar Tagen. Der ist halt eher, würde ich sagen, obwohl er auch so ein großes Allgemeinwissen über fast alles hat, auf dieser mathematischen Ebene unterwegs. Und das ist eigentlich gerade das Spektrum als Physiker vor allem, in dem er sich so am wohlsten fühlt, glaube ich, und am meisten auch selber machen kann. Das wäre die perfekte Ergänzung zu dir gewesen quasi.
Ja, ich habe schon in der Schule festgestellt, es gab manchmal so Situationen, wo ich Dinge besser erklären konnte, als ich sie selbst anwenden konnte. Es ist nicht schön, wenn man jemandem etwas erklärt, der das dann hinterher in der Klausur super hinkriegt und ich krieg eine 4.
Es ist Wahnsinn, weil da identifiziere ich mich jetzt ganz stark mit dir. Ich war auch eher der auf der sprachlichen und Sachen, die er gelesen hat, schnell verstehen, verarbeiten und wiedergeben oder was daraus halt machen können, aber weniger auf dieser mathematischen Ecke unterwegs, wo ich auch notenmäßig nie so gut war. Aber ich
das kam bei mir erst so im Studium auf. Also das war wirklich dann so, weil ich halt irgendwie die Differentialrechnung und so weiter hatte ich nicht wirklich ernst genommen in der Schule. Und
ich hatte die Schule gar nicht ernst genommen in der Schule, muss ich zugeben.
Ja, das ist das nächste Problem. Ich hatte die schon ernst genommen, aber halt den Teil dann nicht mehr, weil ich halt in Mathe irgendwie immer gut war. Und irgendwann hört man dann auf, sich anzustrengen. Und dummerweise ist die Schule ja so aufgebaut, dass man praktisch von einem Level immer auflevelt. Und wenn man dann mal eins verpasst, dann ist man auf Level 7 und kämpft dann gegen Mathe-Monster Level 9 oder 10 und hat dann einfach ein Problem. Die Schule ist ja nicht wirklich darauf ausgerichtet oder eingerichtet, dass man mal irgendwie was nachholen könnte oder dass irgendjemand mal was verpassen könnte oder so. Beziehungsweise nicht nur die Schule, auch das Studium. Also
außer man beherrscht die Kunst des Cheatens oder die Speech-Checks, wenn man so ein der Skill hoch genug ist bei Charisma, dann kann man oft bei den Lehrern immer so einen Speech-Check machen und so eine Sonderdialogoption freischalten, um doch noch eine bessere Note zu kriegen.
Ja, das hatte ich irgendwie nicht so drauf.
aber kommen wir zurück zum eigentlichen Thema, die ganze Geschichte, die sich jetzt am Wochenende abgespielt hat, die du natürlich auch live verfolgt hast, was ich teilweise wiederum nicht nur dann selber auch live verfolgt habe, sondern ich habe deine Berichterstattung bei Twitter unter anderem auch mitverfolgt. Du siehst da ja auch oft mal ein Detail in einem Bild, wie in einem Baseballschläger im Command Center, was ich gar nicht gesehen habe.
Aber das war aber reiner Zufall. Also ich weiß nicht, plötzlich stand da jemand und legte einen Baseballschläger auf sein Kommandopult. Ich weiß nicht, was der damit tat. Das war auch wirklich so eine der allerletzten Einstellungen von dem 22-stündigen Stream, der da lief.
Sagen wir erstmal kurz, mal für jemanden, der jetzt total gar nicht das mitbekommen hat, was ich fraglich finde. Aber auf der anderen Seite, es passiert ja auch gerade sehr viel auf der Welt, nicht nur Covid-19, sondern auch was gerade an Unruhen in Amerika parallel ja auch zum Raketenstart ganz neue Ausmaße erreicht hat. Von daher könnte man schon verzeihen, dass jemand da nicht so den Fokus vielleicht drauf hatte, obwohl das natürlich ein bedeutendes Ereignis ist. Aber kannst du uns vielleicht kurz zusammenfassen, warum jetzt dieser Raketenlaunch nochmal was Besonderes war. Wir sind ja schon oft ins Weltall geflogen. Wir haben ja immer noch eine ISS da oben und alles. Was war jetzt hier wirklich das nochmal auch für dich Aufregende?
Also es wurde schon sehr geschmälert, muss man einfach sagen. Also nimmt dem Moment oder dieser ganzen Aktion doch sehr, sehr viel. Um es ganz vorsichtig noch auszudrücken.
Aber lass uns dann als erstes hingehen. Und zwar, der Donald Trump und sein Vizepräsident haben das ja auch dann an dem Abend des geglückten SpaceX-Launches sehr für sich selbst vereinnahmt und auf der Bühne quasi eigentlich zu 80% sich selbst gefeiert, als wenn sie selbst die Rakete gebaut hätten und mit eigenen Händen und noch nebenbei dann noch in so ein paar Nebensätzen immer Elon Musk erwähnt, aber hauptsächlich so das als ihren eigenen Triumph und ohne sie hätte das ja gar nicht alles gegeben und so. Ganz objektiv betrachtet, ohne jetzt was Politisches da reinbringen zu wollen, glaubst du, dass unabhängig, wer jetzt Präsident gewesen wäre, es jetzt dazu gekommen wäre und dass da überhaupt dieser Einfluss der aktuellen Administration wirklich so groß war, wie sie es selber sagt?
Das kommt ganz drauf an. Wenn du jetzt eine Administration gehabt hättest, die auf Biegen und Brechen die private Beteiligung an der Raumfahrt hätte einstampfen wollen, dann wäre das dazu nicht gekommen. Mhm. Logisch, ne?
Und wie realistisch wäre das gewesen, dass das passiert wäre?
Nicht völlig unrealistisch. Es gibt durchaus ernsthafte Gegner von diesem kommerziellen Raumfahrtprogramm. Mhm. Alleine schon, weil die staatlichen Programme doch sehr profitabel für die Firmen sind. Ich wollte halt bloß das so ungefähr als erstes loswerden, weil also die politische Situation in Amerika ist nochmal erheblich schlimmer, als was das damals zum Beispiel zum Apollo-Programm, was ja so 67, 68, Zeit der großen Bürgerbewegung war, weil da hatte man zumindest irgendwie noch Politiker, die das nicht unterstützt haben. Und wir sehen ja jetzt hier das Gegenteil. Und also ich bin durchaus Raumfahrt-Nerd, aber das hat mich doch sehr rausgezogen aus der ganzen Angelegenheit.
Absolut, absolut, ja. Ja.
Ja. Deswegen, ich kann jetzt hier nicht einfach so von Start weg sagen, ja, hey, hier alles toll und super und endlich wieder eine Rakete gestartet und ein neues Raumschiff. Und das war auch alles toll, ne? Und mein Artikel, unter dem das lief, ist, wie genau hatte ich das genannt, die Raumfahrt ist im 21. Jahrhundert angekommen. Ne? Mhm. Das ist auch absolut ernst gemeint. Also da ist auch eine ganze Menge Begeisterung bei mir. Aber wie gesagt, der Gedanke an das, was da gerade in den USA passiert und wovon da ja auch gerade abgelenkt werden sollte, ist halt extrem schmerzhaft. Mhm. Wirklich extrem schmerzhaft, was da läuft.
Ja, besonders, und da ist es einem dann ja noch mal extra bewusst geworden, wie gesagt, wenn man dann sieht, dass während die ganzen Sachen im gesamten Land passieren, dann diese fast schon Geburtstagspartyartige Selbstbeweihräucherungsfeier des Präsidenten da abgehalten wurde, als wenn alles super wäre. Das ist nämlich genau das, was du gerade sagtest, was bei dir nicht mehr so dann drin war. Das hat der Präsident dann ganz gut hinbekommen, da sich mit einer euphorischen, mit einem Country-Song im Rücken quasi auf der Bühne als der Macher dieses SpaceX-Projekts irgendwie so hinzustellen. Mhm.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es mir nicht angeguckt.
Ich habe mir wirklich mal reingeguckt, ja. Einfach auch aus Chronologisierungsgründen, aber es hat sich schon ein bisschen ekelhaft angefühlt, muss man sagen.
Ja, eben drum, deswegen, das war absolut absehbar. Ich meine, es gab so Hashtags America Strong und Launch America, unter denen das so jetzt promoted wurde. Und das ist halt der reine Nationalismus, um es nicht Faschismus zu nennen, wobei das ja langsam echt legitim ist. Ja, also es ist halt ein Moment, auf den man wirklich gewartet hat. Und wie Elon Musk ja auch gesagt hat, er hätte es vor 18 Jahren, als er die Firma gegründet hat, als sehr unwahrscheinlich empfunden, dass das mal wirklich dazu kommt. Also ich meine, gewollt hat er es, aber
das haben ja auch schon viele vergeblich versucht vor ihm.
Na, so viele waren es nicht.
Also nicht so viele, aber genau, es ist jetzt mit hier Branson und ich meine, John Carmack hatte ja auch mal irgendwas geplant, was er dann aufgegeben hat oder an andere abgegeben hat.
Ja, es gab eine Reihe von privaten Raumfahrtfirmen schon vor SpaceX und die meisten davon sind einfach gnadenlos pleite gegangen. Mhm. Ich glaube, es gab nur eine, die mal wirklich ernsthaft eine Rakete gestartet hat. Orbital Sciences, wie privat die sind, weiß ich nicht. Die waren auch in erster Linie in Satellitenbau und haben dann nebenbei noch angefangen, Raketen zu bauen, beziehungsweise alte Militärraketen vom US-Militär aufzuarbeiten, Atombombe weg, Satellit drauf, so ungefähr. Mhm. Und dann haben sie noch eine neue entwickelt mit Flügeln, die Pegasus-Rakete, die jetzt aber auch wohl den letzten Flug gemacht hat, weil sie einfach zu teuer geworden ist.
Aber als wir mal zusammen vor ein paar Jahren, zwei Jahren oder so, auf der Luftfahrtmesse hier in Berlin waren,
ja, vor zwei Jahren, weil sie dieses Jahr nicht stattgefunden hat.
Ja, wahrscheinlich.
Muss das vor zwei Jahren gewesen sein.
Da war ich ja schon gar nicht mehr richtig bei Golem, aber bin ja als Externer, dann auch als Kameramann dazu geholt worden. Da hatte ich das Gefühl, und das hat mich auch vor Ort dann überrascht, weil ich das so als normaler Bürger gar nicht mitbekomme, es gäbe total viele Leute, die Weltraum-Shuttles bauen und so, weil das halt so aussah, als an jeder Ecke war irgendeine andere Firma oder Organisation, die da so ein Space-Modell stehen hatte. Und von dem bemannten Tourismus im Weltraum schon gesprochen hat. Das kam mir halt so viel vor in die Richtung.
Ja, das ist auch, also gerade beim DLR, das war reine Show. Das ist einfach nur so ein Konzept gewesen, dass dann halt der Herr mit dem Rotweinglas und dem großen Schnauze, du erinnerst dich?
Ja, ich erinnere mich.
Das ist halt so sein Baby und die werden dann halt bezahlt und das war's. Also
es ist ein ganz normaler Move.
Ja, das wird irgendwie so, das wird aus irgendwelchen Gründen werden solche Leute einfach mitgezogen, weil das halt Strukturen sind, die halt irgendwie so gewachsen sind und dann hast du halt die gleichen Probleme, die du auch in irgendwelchen Universitäten hast, wo ja auch dann Professoren teilweise einfach so mitgeschleppt werden und die sind da halt noch, obwohl die gar nicht mehr so richtig viel mit Forschung oder sonst was zu tun haben.
Wie sehr hast du eigentlich beim Start, als du das beobachtet hast, noch gebangt und gezittert, ob es schief gehen könnte oder ob da eine Katastrophe passieren könnte? Denn ich erinnere mich, dass es ja auch diverse Tests gab, wo auch mal eine Rakete irgendwie explodiert ist. Das ist ja alles mir, also zumindest soweit ich das so halt halb nebenbei sowas bei golem.de und anderen Medien mitverfolgender ist mir noch recht frisch im Kopf, dass da oft auch mal was schiefgegangen ist. Wie sehr hast du gestern schon gewusst, dass das auf jeden Fall reibungslos klappen wird?
Ein kleines bisschen, dadurch, dass halt der zweite Flug von dem Dragon ist, ein kleines bisschen so Bedenken hat man da, aber im Prinzip im Vergleich zu Boeing oder zu anderen Raumschiffen, also wenn irgendwann SLS startet, da werde ich sehr große Bedenken haben.
Okay. Warum? Weil das sagt mir jetzt gar nicht so viel, außer vom Namen
her. SLS ist praktisch die neue Mondrakete, die entwickelt wird für Unsummen, also viele, viele zig Milliarden. Aber das Ding ist halt noch nie geflogen.
Verstehe, okay.
Während die Falcon 9 Rakete ist jetzt zum 85. Mal geflogen, wenn du noch die Falcon Heavies dazu nimmst, dann ist es irgendwie das 88. oder 87. Mal gewesen. Also, die hat ihre Kinderkrankheit mehr oder weniger überwunden und da kann man davon ausgehen, dass das meistens gut gehen wird. Also, es gab erst einen Start, wo beim Start direkt tatsächlich die Rakete dann kaputt gegangen ist. Und dann hätte es ja immer noch das Notausstiegssystem sozusagen gegeben. Die Fluchtraketen von dem Dragon. Und also so viele Bedenken hatte ich da tatsächlich gar nicht.
Und es sind ja wirklich auch, alleine wenn man schon das Cockpit sieht, da mit diesem riesigen Touchscreen, und das wirkt ja fast schon komfortabler als manches Flugzeugcockpit, auch gemütlicher einfach, da wird mir natürlich direkt die Erinnerung wach an die beiden Mondfilme, die ich in den letzten Jahren für Golem rezensiert habe, also einmal der First Man und natürlich der Apollo 11 Film mit dem Archivmaterial von der Mondlandung und dem Flug dahin und so weiter, weil dort ja in beiden Filmen sehr gut gezeigt wurde, wie beängstigend, beengt, nahezu gruselig wie in einem Horrorfilm das da drin gewesen sein muss in diesen Kapseln. Und wenn man das jetzt mal vergleicht mit diesen heutigen, dann hat man schon auch, selbst ohne groß Ahnung über die Technik zu haben, glaube ich, einen ganz guten Eindruck, dass da schon in jeder Hinsicht so Welten zwischenliegen, weil früher, also zu Zeiten von Apollo 11, da war das ja immer eigentlich noch so ein Blindflug, so nach dem Motto, also hoffentlich klappt's, Daumen drücken.
Ja, es war halt der erste Satellit ist 1957 gestartet. Die erste Mondlandung war 12 Jahre später. Also das war halt tatsächlich so, man war schon relativ professionell geworden zu der Zeit, weil man halt auch viel gemacht und viel ausprobiert hat und unendlich viel Geld da reingeschmissen hat. Also der Anteil vom US-Budget an der Raumfahrt war damals 10-mal so groß wie heute.
Und, ja, und der Druck, der auch gemacht wurde, weil man wollte ja immer schnell im Space Race zum Beispiel, da ja immer jemand anders, also den Russen natürlich, der Sowjetunion zuvorkommen. Aber dann gab es ja diesen Punkt, und ich glaube, dass, weil ich hatte ja eingangs gefragt, warum ist jetzt auch diese SpaceX-Sache so wichtig? Da ist die Raumfahrt, wenn man mal genau das nimmt, was du gerade gesagt hast, dass es mal echt eine Periode gab, wo in sehr kurzer Zeit sehr viel erreicht wurde, dann fehlten aber plötzlich so Motivationen wie, dass das Militär irgendwas davon hat oder dass man da irgendwelche symbolische Wirkungen für sein Standing in der Welt mit erzeugt. Und dann ist das irgendwie eingeschlafen und dann ist ganz lange so gut wie gar nichts mehr wirklich vorangekommen, hatte man den Eindruck.
Der Eindruck ist auch überhaupt nicht verkehrt.
Jetzt haben wir eben diese privaten Unternehmer und Unternehmen, die es halt vorher nicht so gab, die jetzt der Schlüssel sind, dass wir wieder ein glorreiches Weltraumzeitalter einläuten? Oder wie siehst du das?
Da muss ich mal zurückgehen. Was ist passiert? Ich habe gerade mit dem Lutz, den du auch schon kennst, eine dreiteilige Reihe über das Space Shuttle aufgenommen. Und da diskutieren wir das sozusagen eigentlich auch im Detail.
Okay.
Was mit dem Space Shuttle passiert ist und woher das kam. Das kam nämlich gerade zu der Zeit, als so diese Euphorie der Mondlandung lief.
Die aber gar nicht so lange hielt, oder?
Nö. Also 69 war so der absolute Höhepunkt. Da ging es auch noch drum, okay, wir müssen jetzt zum Mond und eine Raumstation in Mondnähe aufbauen und dann irgendwann zum Mars fliegen. Das Shuttle sollte dann noch ausgebaut werden zum Nuclear Shuttle, also ein Shuttle mit nuklearem Antrieb. Das nukleare Triebwerk mit Kernreaktor war am Boden schon so weit entwickelt, das war auch schon fast flugbereit. Also man war wirklich extrem weit schon gekommen, was das angeht. Weil man halt gesagt hat, hey, irgendwie so 1980 oder so wollen wir zum Mond, nicht zum Mond, zum Mars fliegen.
Okay.
Also, da hatte man schon, also das war wirklich sehr viel Euphorie. Also
ein bisschen einfacher vorgestellt, als es ist, glaube ich.
Ja, man war sich auch sicher, irgendwie so, naja, 100 Flüge im Jahr ist ja gar nichts. Das war halt eine unglaubliche Euphorie, dass man, also 2001, Odyssee im Weltraum, ne? So hatte man sich halt 2001 vorgestellt. Das war kein Witz, das hatte man wirklich so gedacht. Und dann brach da die Realität über sie hinein, die sie lange ignoriert hatten, so ungefähr 1-2 Jahre, weil nämlich der Vietnamkrieg da irgendwie losging und die Wirtschaft sowieso gerade einbrach. und plötzlich sich die Realität breit machte, dass man vielleicht doch nicht unendlich viel Geld hat, um irgendwie weiter Raumfahrt zu betreiben.
Und diese Realität, die ist ja auch schon sehr laut klopfend vor der Tür der NASA gewesen, bevor die Mondlandung gelungen war. Und wenn die es ja nicht geschafft hätten oder irgendwas schiefgegangen wäre, dann wäre das ja alles schon vorher zusammengebrochen, weil die Bevölkerung war ja schon fast wütend darauf, wie viel Geld da ausgegeben wurde, ohne dass man halt das tolle Ergebnis hatte. Genau, und denen ging's ja, da ging es ja vielen schlecht. Du hattest ja auch eingangs da schon mal diese Konstellation erwähnt. Ich meine, die Realität und die Welt drumherum, die ändert sich ja durch eine Mondlandung jetzt nicht wirklich, aber die Art, wie man das dann wahrnimmt und darüber denkt, schon. Sind das immer diese Faktoren, außer Wissenschaft an sich, außer was Neues zu erforschen, zu entdecken, weiterzuentwickeln, dass man immer auch noch andere Motivationen braucht, um sowas auf die Beine stellen zu können?
Also realistisch gesehen, die Wissenschaft hat ja nie eine Rolle gespielt.
Oh, ja, genau,
der,
eben.
Der einzige Wissenschaftler, der jemals auf dem Mond war, war Harrison Schmitt. Erschieß mich nicht, wenn der Name falsch ist. Bei Apollo 17. Also die allerletzte Mondlandung. Mhm. Da war ein Wissenschaftler mal dabei. Mhm. Okay. Der Rest waren alles nur Soldaten.
Ja. Stimmt, ja, okay.
Ne, also so viel um Wissenschaft ging es da gar nicht. Das war wirklich so Flags and Boots on the Ground, ne? Mhm. Darum ging's. Und
ich möchte kurz, sorry, ich unterbreche dich nur ungern, aber ich habe dich nur schnell gefact-checkt. Also Harrison Hagen Jack Smith Schmidt ist tatsächlich der letzte Mensch, der den Mond betrat.
Ja.
Und der letzte noch Lebende, der ihn wieder verlassen hat, seit jemand anders vor ihm gestorben ist. Also das ja, stimmte, was du gesagt
alle,
hast.
Aber verlassen haben sie den Mond alle, ja, alle, die hingekommen sind. Ja, soweit wir wissen, aber es ist recht unwahrscheinlich, dass da noch jemand da ist.
Ja.
Blinde Passagiere zurückgelassen auf dem Mond, damit es nicht auffällt. Ja, okay, was ist nee, passiert?
Aber also, ich meine, jetzt durch, was ich jetzt interessant finde, durch diesen Einstieg von privaten Unternehmen und gerade halt, also Elon Musk so als dieser Milliardär, der sowieso in verschiedenen Bereichen, was aktuell den Fortschritt der Menschheit angeht, so ein Heilsbringer oder so eine Galionsfigur zu sein scheint, aber man muss ja ehrlicherweise sagen, dieser Rolle auch bisher immer wieder gerecht geworden ist in vielerlei Hinsicht.
Ja, nicht so perfekt. Er wird an vielen Stellen deutlich überhöht.
Aber da sage ich dann immer so, wir dürfen auch, glaube ich, diesen Perfektionismus-Anspruch nie haben. Das ist ja eh, glaube ich, bescheuert.
Das wäre weil dann, mal schön, wenn man das aufgeben würde.
Dann ersticken wir irgendwie so alles im Keim. Am Ende ist es ja wichtig, was dabei rauskam, so letztendlich. Und
da sind wir wieder bei der Mondlandung. Ne? Ich meine, wer Richtig. Hat die Raketen gebaut? Ne? Werner von Braun. Und da gibt es jede Menge, dadurch, dass der halt auch für die Nazis gearbeitet hat und eigentlich immer bloß Raketen bauen wollte. Und es war ihm scheißegal. Also, ne, der hat dann ja irgendwann auch mal gesagt, that's not my department, wo die hinfliegen. er wurde mal gefragt, ob es nicht irgendwie schlecht für ihn ist, dass die Raketen teilweise auch mit Atombomben irgendwo hinfliegen sollten. Hat er gesagt, ja, nö, irgendwie so, also wo die hinfliegen, that's not my department.
Ja, okay. He was a simple man.
Ja, in gewisser Weise kann ich das verstehen. Man muss halt nur sagen, die Politik hat eine wahnwitzige Verantwortung und die Kasper, die derzeit durchführen, sind sich dessen nicht bewusst und die können die auch gar nicht wahrnehmen. Und deswegen wird jetzt sowas auf Leute projiziert, die dann Dinge tun. Ne? Also dann verlangt man von Elon Musk, dass er die politisch korrekten Entscheidungen in der Covid-19-Krise treffen soll, wo er mehr oder weniger genauso uninformiert ist wie der Rest der Amerikaner.
Ich meine, ich habe da auch mit meinem Bruder jetzt im letzten Podcast gesprochen, sehr ausführlich. Mhm. Dass er es ja auch sogar bei den Leuten ist, die Ahnung haben, also unsere Virologen gerade, dass es ja da auch so ist, hast du einmal da zwei statistische Herangehensweisen in deinem Peer-Review-Blatt falsch gewählt, sollst du direkt an den Baum gehangen werden. Da ist wirklich eine... Da fragt man sich, man muss sich schon wundern und man muss froh sein, dass es überhaupt noch Leute gibt, die auch Verantwortung übernehmen wollen, die noch vernünftig sind. Weil man merkt ja, wie schwer es einem auch gemacht wird, wenn man nicht so ein Clown ist und wenn man nicht nur so ein Selbstdarsteller ist, der halt einfach immer nur Show macht. Aber lass uns zu Raumfahrt zurückkommen.
Ja.
Meine eigentliche Frage ist, glaube ich, ein Elon Musk zum Beispiel, der muss doch auch irgendwas davon haben. Also was ist die Motivation, die er jetzt hat, derjenige zu sein, der auch die Risiken auf sich nimmt, der auch da viel Geld für in die Hand nimmt, das zu machen? Ist das echt nur so, dass der so eine tolle Vision hat und so eine Leidenschaft, das machen zu wollen? Oder hat er auch irgendeinen anderen Nutzen daraus, der Sinn ergibt?
Ich nehme das dem schon halbwegs ab. Ich glaube nicht, dass das ein unbedingt sinnvolles Ziel ist, zu sagen, ja, wir brauchen hier einen zweiten Planeten, wo die Menschheit noch sein kann, so als Option B. Alleine schon, weil ich mir sage, ja, hey, geh doch in die Gobi, in die Atacama-Wüste und bau da mal eine Millionenstadt hin. Das geht doch viel leichter als auf dem Mars. Wie gesagt, ich halte das nicht für sinnvoll, aber ich nehme es ihm ab, dass das da irgendwo eine Motivation ist. Oder zumindest, dass die Raumfahrt an sich halt für ihn die Motivation ist, was eine ideologische Position ist. Aber das hat ja jeder an irgendeiner Stelle, ne? Irgendeine Form von ideologischer Motivation hat man, glaube ich, in fast allem, was man tut. Und das ist auch okay. Die Mittel, derer er sich dabei bedient, sind halt ja so Standardtricks, Standardtechnik mehr oder weniger. Mhm. Also was hat er gemacht bei Tesla? Er hat gesagt, oh, hier, guck mal, in den Laptops sind Batterien drin und es gibt Fabriken, die spucken Tausende und Abertausende dieser kleinen Batterien aus. Was passiert, wenn wir davon einfach ein paar Tausend nehmen, die zu einer Packung zusammenpacken und damit ein Auto betreiben? Mhm. Und tata, da kam dann der erste Tesla Roadster raus. Also er nimmt halt immer so die Technik, die schon da ist und verbindet die einfach zu etwas, das gerade gebraucht wird, was gerade noch nicht gemacht wird. Mhm. Und bei SpaceX hat er letztendlich genau das Gleiche gemacht. Er hat einfach nur geguckt, okay, was wird denn derzeit an Technik dort nicht getan, das man eigentlich schon längst hätte tun können und müssen. Zum Beispiel das, worüber schon lange Bücher geschrieben wurden, ja, hey, führt doch mal ein bisschen Massenproduktion, Standardisierung und Vereinfachung in der Raumfahrt ein. Während es ja in der Raumfahrt tatsächlich so war, ich hatte vor einiger Zeit beim letzten Flug der Delta-2-Rakete geschrieben, was die Geschichte von der Delta-2-Rakete war. Und da fliegt ja zum Teil, da flog ja bis vor 2 Jahren wirklich noch so Apollo-Technik rum.
Ja, das ist ja selbst auch zu mir durchgedrungen, dass das auch so das Image der NASA zuletzt war, dass das eigentlich alles so veralteter Haufen eigentlich nur noch ist.
Also die NASA gibt Medienkonferenzen per Telefon, das ist so traditionell, wahrscheinlich seit den 60er Jahren. Und die Audioqualität dort ist so unendlich mies, so unterirdisch. Also es ist alles so schlimm und so veraltet, der ganze Haufen. Das ist bei der ESA nicht viel anders. Also,
das Krasse ist aber eigentlich, also in der Blütezeit, das ist mir ja wieder so aufgefallen, halt bei dem Apollo 11-Film, sie ja alle Funksprüche, alles was es gibt, jede Art von Kommunikation hatten sie ja auf Band quasi restauriert. Ja. Und digitalisiert und archiviert und so weiter. Das ist ja auch alles noch außerhalb des Films auch noch weiter verwertet und zugänglich gemacht worden. Und wenn du überlegst, die haben dann damit teilweise IMAX-Kameras, teilweise halt Super 8 und 16 mm, was weiß ich, im Space Shuttle einfach mit den damals auch State-of-the-Art Kameras hantiert. Und Da ist man heutzutage froh drüber, weil das alles Material ist, was man für die Verhältnisse unheimlich gut immer noch wieder restaurieren und da neue Einblicke gewinnen kann. Und dann ist das aber irgendwie stehen geblieben, halt eben auf diesem auf genau. diesem Niveau. Und dass das wir mal, wie bei jetzt bei SpaceX, diese Qualität hatten der Mitverfolgbarkeit. Das war ja fast wie ein durchorchestriertes Fernsehprogramm irgendwie. Das hätte ich denen halt, wenn sie es alleine gemacht hätten, nicht zugetraut. In keinster Weise.
Ja, SpaceX hatte halt auch, also, alleine schon, dass man live einfach Bilder bekommt vom Start. Na, also ja, ja, ja. Wenn du dir einen Ariane 5 Start anguckst, du kriegst Live-Bilder vom Boden mit Kameras, die unendlich schlecht sind, die wirklich so aussehen, als wäre das eine Röhrentechnik. Oder jedenfalls irgendwie so 90er-Jahre-Technik und höchstwahrscheinlich stammen die auch noch original aus den 90er-Jahren. Und das ist kein Witz.
Also, deswegen war das ja so ein Highlight bei der Apollo 11-Dokumentation mit diesen IMAX-Filmaufnahmen. Das hatte ja auch, muss man dazu sagen, diese ganzen Sachen, die vor dem und während des Starts dann halt auf dem Bodenlevel stattgefunden haben. Das war ja von einem Kinofilmteam auch gedreht worden. Das war ja auch ein schon von vornherein eigentlich mal geplanter und dann nur so halbherzig fertiggestellter Kinofilm, für den das gemacht wurde. Aber deswegen war das jetzt so ein Highlight, diese krassen IMAX-Bilder von dem Start zu haben, weil eben alles, was dann sonst von der NASA so produziert wurde, immer so kaum wirklich zum Genießen war.
Es ist wirklich irgendwie alles zusammen sehr merkwürdig geworden, weil es sehr, sehr durchpolitisiert wurde und die ein großer Teil der Raumfahrt besteht halt, ist halt im Wesentlichen ein Wirtschaftsförderungsprogramm geworden. Das wird halt, also die Aufträge werden tatsächlich so nach, die Senatoren der einzelnen Bundesstaaten verlangen dann, dass die Raumfahrtprogramme in ihrem Staat, in den USA, irgendwas bauen und bestellen, damit sie dort ihre eigene Wirtschaft fördern können und entsprechend sicherlich auch Geld von den Firmen einstecken können, wie das halt so ist. Es ist ja leider doch irgendwie ein relativ korrupter Staat. Ich möchte nicht behaupten, dass die ESA da besser wäre. Wenn man sich so anschaut, wo die Teile der Ariane 5 Rakete herkommen oder Ariane 6 Rakete herkommen, das geht ja so weit, dass irgendwie von einem Triebwerk dann, okay, die Wasserstoffpumpe, die kommt aus dem einen Land, die Sauerstoffpumpe kommt aus dem anderen Land, die Brennkammer, in die das reingepumpt wird, kommt wieder von woanders. Wenn es sein muss, kommen noch die Turbinen, mit denen die Pumpen angetrieben werden, von woanders. Der Integrationsort ist wieder in einem anderen Land. Und also es ist furchtbar. Es ist komplett furchtbar. Und da braucht man sich auch nicht wundern, dass es dort keine technische Entwicklung gibt. Weil dann muss jeder Hersteller in unterschiedlichen Ländern mit unterschiedlichen Sprachen erstmal Spezifikationen schreiben. Wenn irgendwo ein Millimeter oder ein Bruchteil von einem Millimeter geändert werden muss, dann geht das, dann müssen die sich alle wieder zusammensetzen und miteinander kommunizieren. Ja, geht das jetzt so überhaupt? Und wenn das SpaceX macht, dann sagen die einfach, hey Herbert, kann man das machen? Ja, du, kein Problem, das dem Millimeter, da ist sowieso nur Luft.
Ja, ja.
Ne? Genau. Also während das halt anderswo jetzt mehr als nur ein Telefonat ist, sondern da brauchst du dann irgendwie riesengroße Pläne, die erst wieder aufgestellt werden müssen. Dann schickst du die rüber zu einer anderen Firma. Die Firma muss erstmal gucken, was haben die jetzt eigentlich da geändert? Betrifft uns das überhaupt? Und bla. Und dann wird wieder irgendein Antrag geschrieben und dann hast du irgendwie eine riesengroße Bürokratiewust, um dann irgendwas zu ändern und am Ende heißt, ja, geht.
Das merkst du dem Ganzen ja auch überall an. Also ob das jetzt, wie gesagt, das Design des Raumschiffs an sich ist oder ob das ich weiß nicht, ist diese Zentrale, die man da immer gesehen hat, ist es auch eher von SpaceX aufgestellt?
Also ich habe gar nicht geguckt. Die in Hawthorne ist von SpaceX.
Genau, ja. Also habe ich jetzt nicht genau gewusst, aber
wenn irgendwo so eine Kapsel rumhängt,
ja.
So ein Raumschiff rumhängt, dann ist es SpaceX.
Und du hast wirklich das Gefühl, dass immer, und wenn ich da mal was auch von mitverfolgt habe nebenbei, dass das halt dieser gesunde Schuss weniger Bürokratie, mehr Silicon Valley Startup-Mentalität so ist, der da auch irgendwie so mit drin steckt in der Sache, wie das geprägt ist, wie die Sachen angehen.
Ich bin mir nicht sicher, ob es das unbedingt ist, aber weil eine Bürokratie kann auch durchaus sehr, sehr gut Dinge einfach sehr effizient machen. Sie muss nur darauf ausgelegt und ausgerichtet sein. Es müssen sich alle Leute einig sein, dass es genau darum geht. Aber die NASA hat so ein schönes Buch rausgegeben, The Space Shuttle Decision, wo halt so detailliert dargestellt wird, wie es zu der Entscheidung zum Space Shuttle kam 1972. Und da haben die halt auch schon gesagt, ja, also wäre das jetzt beim Militär gewesen, wir hätten doch schon lange diverse Komitees gehabt, die auch mal Alternativen zu dieser Idee vorgelegt hätten. Und stattdessen war es halt bei der NASA so, die hatten sich darauf geeinigt, okay, dieses Konzept, und das wurde dann durchgezogen bis zum geht nicht mehr, ohne nach links und rechts zu schauen. Und dadurch ist es halt dazu gekommen, dass man dieses Space Shuttle entwickelt hat. Und das Space Shuttle war ein Wunder der Technik. Überhaupt keine Frage. Also man hat wirklich die Technik, die man hatte, bis zum Ende ausgereizt. Aber das war halt auch das Problem. Deswegen kam es zu Problemen. Dadurch war das ganze Ding extrem komplex gewesen. Es war viel zu groß. Dadurch wurde es halt teuer und am Ende auch unsicher, weil halt das ganze System viel zu komplex war, als dass man es wirklich hätte in seiner Gesamtheit im ersten Versuch ordentlich bauen können. Ich meine, stell dir vor, du sagst einem Autohersteller, okay, gut, du baust jetzt hier ein Auto, aber ohne Motor, so als Prototyp, und guckst mal, ob das schon ordentlich rollt. Und das nächste Auto, das du baust, das muss dann schon perfekt funktionieren. Das darf nie kaputt gehen. Und dann baust du 5 Stück davon. Und das war's. das ist etwas, das man niemandem zumuten würde. Aber in der Raumfahrt ist das irgendwie so gang und gäbe gewesen. Ohne dass man mal gesagt hätte, okay, vielleicht sollten wir erstmal das allgemeine Prinzip ausprobieren und sich stückweise dem Ziel nähern, das man da hatte, dass man ein 100 Tonnen schweres Raumschiff bauen möchte. So wie man es ja auch bei der Apollo-Landung gemacht hat, hat man ja auch erstmal Projekt Mercury gehabt, wo Richtig. Nur einer reinging, so eine kleine Kapsel. Ja. Dann Gemini, wo man auch dauerhafte Raumflüge gemacht hat. Gemini muss furchtbar gewesen sein. Ich will Gemini echt kein Astronaut gewesen sein. warum? Weil der Platz da drin ist vom Volumen her so groß wie eine Duschkabine. Da waren 2 Leute drin. Für 2 Wochen. Ich möchte da nicht drin gewesen sein.
Also ehrlich gesagt, ich möchte in keinem von diesen ganzen Dingern drin gewesen sein, die du gerade genannt hast. Ich habe da immer schon genug gesehen. Man sieht ja auch nicht wirklich viel da drin.
Ja. Richtig. So, okay, und dann kam halt Apollo. Und man hat sich halt wirklich so stückweise daran gerobbt an dieses Ziel, dass man irgendwie auf einen Mondlander baut. Man hat auch die Mondlandefähre dann im Erdorbit getestet. Halt wirklich so stückweise. Und beim Space Shuttle hieß es halt, ja, das Ding muss jetzt halt funktionieren, ne?
Ja, aber würdest du sagen, du hast das ja jetzt analysiert im Nachhinein. Hättest du zu der Zeit auch, wenn du jetzt auch in so einem Team gewesen wärst, das ähnlich erkannt?
Das lässt sich schwer sagen, aber beispielsweise bei der Ariane 6 Rakete habe ich vor kurzem mal so einen Blog-Eintrag von 2015 von mir rausgekramt. Und da habe ich über die Ariane 6 nicht anders geschrieben als heute.
Okay, ja.
Einfach weil, ja, manche Dinge sind halt echt offensichtlich. Also wenn man sagt, okay, die Ariane 6 ist letzten Endes die Ariane 5, bloß ein paar minimale Änderungen, aber kostet nur halb so viel, ja, dann ist das halt nicht glaubwürdig. Und das hat auch echt jeder gesagt. Also alle Leute haben das Ding angeguckt und sagen, okay, und wo spart ihr jetzt Geld? da muss man dann halt, man muss halt manchmal wirklich auch mal den Mut haben zu sagen, Leute, irgendwas läuft hier gerade falsch. Mars Rover zum Beispiel, Mars Rover Curiosity, fährt jetzt gerade rum und ist 2012 gestartet. Hat man immer gesagt, ah, das Ding ist ja so unendlich komplex gewesen und die Landung ist ja so schwer und wurde mit einem Kran runtergelassen, der an Raketentriebwerken schwebend über dem Mars so schwebte und dann vom Kran runtergelassen wurde auf die Marsoberfläche. Tatsächlich heißt das einfach nur, wenn du einen normalen Lander gehabt hättest, hättest du halt direkt auf der Oberfläche landen müssen. Ne? Und dann hast du einen Spielraum von, vielleicht mal 10 Zentimeter oder so. Es darf halt nicht zu hart auftreffen. So hast du einen viel größeren Spielraum, weil du kannst das Ding halt runterlassen. Ne? Hängt halt davon ab, wie lang die Drähte sind. Also du solltest den Boden erreichen, bevor dir die Drähte ausgehen. Aber das wird schon gehen. Jedenfalls hat man um dieses Ding ein Riesengewese gemacht, was man auch tun musste, weil das Ding hat 2,5 Milliarden gekostet.
Richtig.
Und ursprünglich hieß es 600 Millionen. Ja. Ja, also es war so eine Discovery-Mission, die werden ausgegeben für so ein mittleres Budget von halt so 650 Millionen US-Dollar. Und dann wurde das Ding halt immer teurer. Und irgendwann waren es dann halt plötzlich 2,5 Milliarden. Okay, gut. Wir behaupten mal, das kann passieren. Ich verstehe nicht, wie es passieren kann, aber es kann passieren. Behaupten wir das einfach mal. So, jetzt baut man einen zweiten Rover. Mars 2020 heißt jetzt Perseverance. Und man nimmt Ersatzteile von dem alten Rover. Man nimmt die gleichen Pläne, die man damals mit viel Geld angeblich entwickelt hat. Und wie viel kostet das Ding? 2,5 Milliarden. Wie kann das sein? Ne? Wo man noch dazu irgendwie das Chemielabor, das man integriert hat bei Curiosity, ersetzt hat durch irgendwie einfache Probensammlung. Damit es nicht so teuer wird, hieß es damals. Es ist völlig unmöglich zu behaupten, da geht noch irgendwie alles mit rechten Dingen zu. Und das ist in der Raumfahrt halt irgendwie jetzt gerade langsam aber sicher Standard geworden.
Also man merkt einfach, wie krass umfangreich dein Wissen über die Raumfahrt ist. Also du bist ja jetzt nicht nur ein Space Shuttle Nerd oder nur ein, jetzt habe ich wieder Nerd gesagt, Experte oder auf irgendwas
Nerd ist schon okay.
Fokussiert
ich komm
oder
damit
so.
Zurecht.
Sondern das ist ja wirklich, wenn man einmal dich auf einen Aspekt bringt, dann breitet sich ja sofort die gesamte Raumfahrtgeschichte vor einem quasi aus. Das ist immer wieder faszinierend. Das ist geil.
Ja, weil es halt auch wirklich so ist, weil es halt auch verbunden ist. Ich meine, weil halt auch so unglaublich viel übrig geblieben ist von dem Apollo-Programm. Ne? Ich meine, wenn dazu bis zuletzt noch irgendwie von der Saturn-1-Rakete, von der ansonsten von Nerds abgesehen kein Schwein mehr heutzutage noch was gehört hat, das Haupttriebwerk dann noch in der Delta-2-Rakete fliegt.
Ja.
Ne? Oder in der Ariane 5-Rakete bis heute noch ein Triebwerk aus den 70er Jahren irgendwie in der Oberstufe fliegt.
Dann haben die damals gute Arbeit geleistet und Qualität abgeliefert.
Die nie an die Raketen angepasst wurden, die heutzutage fliegen.
Das ist dann ja das Schrucks. Ist. Ja, richtig, ja.
Also das ist halt, vor allen Dingen, die Oberstufe ist so das wichtigste Teil von allen. Ne? Also wenn du irgendwo sagst, okay, hier müssten wir mal aufpassen, dann ist das die Oberstufe und da ist die ESA wirklich schlecht drin.
Also das Thema Wiederverwendbarkeit ist ja auch jetzt bei SpaceX und bei dem aktuellen ein großes, also ich weiß nicht, war das jetzt das erste Mal, dass auch diese so eine Trägerrakete quasi von so einem bemannten Raumschiff so weit wiederverwendbar wieder zurückgekommen ist? Habe ich das richtig verstanden?
Es kommt drauf an. Also beim Space Shuttle wurden die Feststoffbooster rechts und links durchaus wiederverwendet. Allerdings hat das fast so viel gekostet, wie die Dinger neu zu bauen.
Okay, aber jetzt mal abgesehen von den Kosten, hat das denn dann vielleicht umwelttechnisch oder so irgendeinen anderen Wert, das dann zu machen?
Irgendwo vor Florida sind sehr, sehr viele Raketen am Boden des Meeres. Das ist keine Frage. Werden auch ab und zu mal rausgefischt. James Cameron hat da irgendwie so ein Triebwerk rausgefischt von der Saturn-5-Rakete.
Ja, das stimmt.
Ne? Also das hat schon einen gewissen Wert. Also ich möchte das der Umwelt jetzt nicht absprechen, zu sagen, okay, es ist scheiße, wenn da irgendwie Schrott im Meer landet. Aber so groß ist es nicht. Es geht halt, also vom wirtschaftlichen Standpunkt aus gesehen, geht es halt um die Frage, spare ich damit jetzt Geld ein oder nicht? Und beim Space Shuttle war die Antwort, weil es halt auch auf eine Art und Weise gebaut wurde, wo man sich nur noch an den Kopf greifen konnte. Diese Feststoffbooster kamen erst ganz zum Schluss irgendwie so als Notlösung ran, weil man mitgekriegt hat, oh verdammt, uns geht das Geld aus, wir haben ja überhaupt gar kein Geld. Und dann kam irgendwie auf die Idee zu sagen, hey, wir nehmen einfach Feststoffbooster und die landen wir dann mit Fallschirm im Meer. Hat das schon mal jemand gemacht? Nein, aber innerhalb von einem Monat haben wir eine kurze Studie aufgeschrieben und hier seht mal, das geht. Das war eine sehr merkwürdige Sache. Und wie man dann feststellte, es ist vielleicht doch nicht so schlau, so eine Raketenstufe, die irgendwie präzisionsgefertigt ist und ansonsten irgendwie mit Handschuhen angefasst wird, mit 80 km/h aufs Meer knallen zu lassen.
Das leuchtet selbst mir ein.
Ne? Ja. Wird dann etwas schwierig, das Ding dann wieder zu verwenden. Und entsprechend teuer war es dann halt auch.
Hast du bei dem Live-Mitverfolgen, was ja aus vielen Blickwinkeln echt irgendwie ganz cool war, was man da dann alles immer sehen konnte und vor allem auch, dass man wirklich auch viel von den Astronauten gesehen hat, dass man immer alles auch gut erklärt bekommen hat nebenbei, aber man hatte so das Gefühl, man ist eigentlich überall mit dabei bei diesem SpaceX-Start jetzt. Hast du da noch irgendwas Neues dann entdecken können oder gab es da irgendwas, was für dich jetzt auch nochmal interessant war, was du nicht vorher schon wusstest?
Ich habe mich ehrlich gesagt gar nicht so sehr viel mit dem Crew Dragon davor beschäftigt, auch so Innenlayout und wie das halt so ist, ne? Das hatte ich und von daher hatte ich dann halt eine sehr angenehme Überraschung, ne? Also ich meine, gut, das Layout so, das kannte man schon irgendwie so von einzelnen Bildern, aber ich habe es mir nie detailliert angeschaut. Und naja, jetzt hat man sehr viel Zeit und Gelegenheit gehabt, das sich sehr detailliert anzuschauen. es ist halt doch noch ein Stückchen geräumiger, als ich mir das vorgestellt hatte. Ist natürlich auch klar, weil im Maximum sollen da bis zu 7 Leute reinpassen. Und irgendwo muss man die schon unterbringen.
Oh, ja, klar.
Und ich stellte mir dann schon ein bisschen die Frage, wo genau kommen die dann hin? Und dann wurden die Sitze hochgeklappt und dann merkte ich, aha, da ist noch Platz. Alles klar, ich verstehe.
Ja, das also Elon Musk kommt aus der Autoecke, die kennen die ganzen Tricks, dass man Sitze umklappen kann und solche Sachen. Du hattest das ja auch schon gesagt, eigentlich ist das große Ziel von SpaceX dieser Mars, ja nicht nur der Flug, bemannte Flug dahin, sondern die Kolonisierung des Marses. Und vorher, also Richard Branson hatte ja vor allem im Sinn, einen Tourismus in den Weltraum anzukurbeln.
Ja.
Ja, also glaubst du, also...
Wie hieß das Ding? Spaceship One und dann Spaceship Two? Das ich war glaube, dieser komische Ansari X-Prize, aus dem das hervorging.
Sind wir jetzt diesen Visionen wirklich in irgendeiner Form mit einem großen Schritt näher gekommen? Oder ist das, was wir jetzt gesehen haben, einfach nur eine aktualisierte Wiederbelebung von dem, was wir vorher ja auch schon hatten, nur halt in effizienter und besser? Aber hat uns das jetzt wirklich sehr vorangebracht oder... Hat es das wahrscheinlicher gemacht, dass wir diese Szenarien noch erleben werden? Was meinst du? So spekuliert vielleicht doch einfach nur. Also hat jetzt nicht den Anspruch, dass du 100%
richtig liegen musst. Das ist eine Frage von der Perspektive. Ich schreibe ja auch gerne mal über Akkus und da hast du das gleiche Problem. Ne? Die Leute versprechen andauernd irgendwie hier, ja, tolle neue Akkus und in 10 Jahren die 10-fache Kapazität und sonst irgendwas. Das ist natürlich Bullshit, aber das heißt nicht, dass es keine großen Fortschritte gegeben hätte. Wenn man sich die Entwicklung der Lithium-Ionen-Akkus anguckt, das ist schon relativ sehr, sehr ordentlich. Also die Akkus so Anfang der 2000er Jahre, wo man jetzt erstmal denken würde, ja, waren ja auch schon Lithium-Ionen-Akkus, ja, die hatten halt einen Bruchteil der Ladezyklen. Die Dinger gingen kaputt wie nix und hatten auch bloß die halbe Kapazität. Die waren eigentlich total scheiße. Aber es war die gleiche Technik, ne? Aber man kriegt halt gar nicht mit, dass die viel besser geworden sind. Aber es ist halt trotzdem nicht der ganz große Wurf, dass man jetzt irgendwie einen Akku hätte, der so toll ist wie ein Benzintank oder so von der Energiedichte her. Und so ähnlich ist es mit der Raumfahrt. Die Schritte, die jetzt gemacht wurden in den letzten Jahren, sind größer, als es der größte Teil der Raumfahrtbranche in irgendeiner Weise realisieren könnte oder ausnutzen könnte. Also es hat da einen riesigen Fortschritt gegeben. Der sieht jetzt trotzdem nicht so riesig aus, weil es halt nicht mit dieser Science-Fiction-Zukunft zu tun hat, dass wir jetzt alle ganz plötzlich da hochfliegen können.
Das hat ja jetzt mit Brad Pitt zuletzt Ad Astra gezeigt im Kino, wo ja in einer nicht ganz so fernen Zukunft das Szenario so was wäre, wenn gezeigt wurde mit Mondtourismus und solchen Sachen.
Ja, das kannst du alles vergessen. Also Mondtourismus, das wird... Also in den Orbit
zu kommen. Da gab es auch Mondpiraten übrigens, die ja, dann da mit ihren Buggies angefahren kamen.
Ja, also zurzeit kannst du als Privatmensch erwarten, in den Orbit zu fliegen, sobald du mehrere Millionen Dollar hast. Viele Millionen Dollar. Und das ist schon seit Anfang der 2000er Jahre so. Also 2001 ist Dennis Tito zur ISS geflogen.
Lord British war auch mal da. Also nicht ja, auf genau. der ISS, oder? Oder war der auch
das war auf nur der im ISS, Weltraum? Doch, doch.
Ach so, okay.
Das war etwas später, ja. Der war auf der ISS. Richard Garriott ist ja der Sohn von Owen Garriott. Jedenfalls einen echten Astronauten halt. Ne? Also er ist halt. Das kommt nicht von ungefähr, dass der da oben war. Also es gab halt eine Reihe von Privaten und die haben damals 20 Millionen Dollar bezahlt, bis das Space Shuttle nicht mehr da war und die Russen die Preise anziehen konnten. Und jetzt ein Sojus-Platz, der letzte Sojus-Platz hat 90 Millionen Dollar gekostet. Die Preise dürften wieder sinken. SpaceX verlangt 55 Millionen oder so. Ja, das sind die Größenordnungen, über die wir reden. Ein paar Millionen werden es wohl auf sehr absehbare Zeit auf jeden Fall bleiben. Ich weiß nicht, ob die Sache mit dem Starship, was SpaceX entwickelt, tatsächlich, was wird gerade sowas mit Menschen an Bord und am liebsten 100 Menschen an Bord und dem Aufbau der Infrastruktur im Weltall, was auch immer, was dann nötig wäre, ob das irgendwas werden kann.
Es muss ja dann auch nur noch mal doch einen so ein Touristending explodieren, dann ist es erstmal wieder für 10 Jahre in die Vergangenheit geschleudert worden.
Ja, so ungefähr. Die Sicherheit muss dann halt erstmal da sein.
Würdest du das, wenn du das Geld hättest, machen? Als jemand, der so ein Weltraumfanatisch ist, wie was die ganzen Details und Technik und so angeht, wäre das was für dich?
Ich glaube, zuvor würde ich mir ein Rennauto holen und mich totfahren.
Okay, also absichtlich totfahren?
Weil ich zuvor schon genug Geld dafür hätte oder so.
Ach so, okay. Ja, das wäre schon, einfach viel Geld zu haben, wäre schon dein Ende.
Wenn es sein muss, ich weiß nicht. ist tatsächlich so eine Spinnerei, mir irgendwann mal ein Formel-3-Auto zu kaufen oder wenigstens mal mit einem Formel-3-Auto zu fahren.
Ja, okay.
Weil ich jetzt irgendwie seit diversen Jahren Formel 3 gucke und die Wagen, die eigentlich total hässlich sind, aber irgendwie ich mag sie.
Ja, ja. Aber also genau, also du hast ja jetzt gar nicht so dieses Verlangen nach so, boah, wenn ich nur die Chance hätte, im Weltraum mal selber zu sein. Das ist jetzt nicht so ein Gedanke, den du irgendwie in dir trägst.
Mindestens nicht tagtäglich. Es wäre halt schon schön, aber es ist halt so weit von der Realität entfernt, dass es sich nicht mal lohnt.
Ja, ja. Aber ich meine, einfach,
weil,
irgendeine
ich meine, ich,
Angst
ich denke
wäre aber
nicht, dass ich, wenn ich, wenn ich irgendwann mal Millionär sein sollte, dann kann es sein, dass ich dann irgendwann den Gedanken habe, dass das entfernt realistisch oder wünschenswert oder im Bereich von Träumen sein könnte. Aber zurzeit ist das nicht im Ansatz.
Und das Risiko, hättest du da vielleicht sogar dann Bedenken, ob es das wert wäre? Jetzt habe ich schon so viel Geld, das ist mir dann doch zu riskant, dass da was passieren könnte.
Nö, dann, das gehört so unter das sind Dinge, die man erleben will. Ah. Und ich denke, da kann man dann auch mal ein relativ kleines Risiko. Ich meine, selbst beim Space Shuttle hat sie ja irgendwie noch über 98% Chance, da wieder zurückzukommen.
Ich wollte gerade sagen, wenn wir die Statistiken auspacken, dann kommt jetzt hier wieder so, durch Kreuzfahrten sind mehr Menschen gestorben als in der Raumfahrt und so Geschichten. Da kann man sich natürlich gleich die Angst nehmen.
Ich sag mal so, die 98% sind schon eigentlich schon ziemlich gut, aber auf der anderen Seite auch schon ziemlich schlecht.
Ja. So ein Astronaut kann sich aber doch auch öfters so sagen, die Autofahrt zum Shuttle überlebt zu haben, war unwahrscheinlicher als...
Nee, das, so ist es nicht. Also das ist sehr viel wahrscheinlicher, so eine Autofahrt zu überleben. Okay.
Siehst du bist doch besser in Mathe als ich. Das haben wir jetzt schon mal festgestellt.
Wie gesagt, es ist halt einfach so weit von der Realität entfernt. Irgendwie einen kleinen Satelliten zu bauen und dafür eine vierstellige Summe auf den Tisch zu legen, das ist so im Bereich von, ich denke nur deshalb nicht drüber nach, weil ich technisch dazu nicht in der Lage bin.
Alles klar. Also da ist ein gesunder Realismus quasi bei dir vorhanden.
Genau. So kann man das auf den Punkt bringen. Weil ich halt irgendwann auch, wie gesagt, ich habe halt zwischendurch mal Physik angefangen zu studieren, durchaus, weil ich mir gesagt habe, hey, ich werde Physiker.
Ja.
Und das hat nicht geklappt und irgendwie hat das doch so was Wünsche und was ist jetzt realistisch und was ist nicht, einiges bei mir angerichtet.
Ja, aber dafür auch ein umso besserer Blick, klarerer Blick auf dieses Raumfahrtthema dann auch vielleicht und auch eine einfachere Bereitschaft, dann, wenn du Artikel zum Beispiel für Golem.de schreibst und wo du sonst noch so aktiv bist, dass das dann auch diese Portion Objektivität hat, die man sich dann wünscht, um das alles so einordnen zu können, dass das auch einen Wert hat, dass jemand anders drüber berichtet und nicht nur die immer von sich selbst erzählen.
Ja, das hoffe ich zumindest. Es ist halt ein gewisser Pragmatismus einfach, der mir halt auch extrem fehlt in der Raumfahrt. Dass man einfach mal sagt, okay, das hier ist nicht Hightech. Also Hightech ist das alles schon lange nicht mehr. Das ist wirklich eine, das hat ja auch Elon Musk irgendwie immer wieder gesagt, hier, wenn so Dinge aufkamen wie, wir brauchen einen elektrischen Aktuator. Und immer wenn man bei Raumfahrtfirmen anfragt, dann wurden da Hunderttausende verlangt, um das alleine zu entwickeln und zu liefern. Und es muss ja auch alles funktionieren und die Zuverlässigkeit. Ich meine, hast du irgendwann mal deinen Wasserkocher angemacht und er lief nicht?
Das ja, weil ich den Knopf nicht richtig runtergedrückt habe.
Ja, genau. aber ich sag mal, die ganze Technik, die wir haben, sehr viel davon funktioniert unglaublich zuverlässig und unglaublich gut.
Ja, und teilweise auch trotz wenn man gerade nach Amerika blickt, teilweise trotz maroder Infrastrukturen. Also viele Sachen funktionieren, obwohl sie eigentlich schon nicht mehr funktionieren sollten.
Ja, das Phänomen hatte man ja auch schon in der DDR, wie das halt in zusammenbrechenden Gesellschaften so ist.
Hast du zu SpaceX jetzt speziell, weil das war eigentlich der Aufhänger, das war ja das
ja,
hauptsächlich. Hast du da noch was Wissenswertes oder in irgendeiner Form, wo ich jetzt gar nicht drauf kommen würde, dich das zu fragen, was interessant wäre zu wissen?
Halt wie gesagt, dieser einfache Pragmatismus. Wie gesagt, dieses Teil haben die dann gebaut und da hat sich dann halt ein Ingenieur hingesetzt und hat man halt einen Tag damit verbracht oder einen Tag und das Ding dann für, ich weiß nicht, $32 oder so gebaut. Mhm. Also irgendwie Ingenieurskosten ein paar tausend Dollar und Baukosten dann irgendwie ein paar $30 oder so. Und dann war es das halt. Mhm. Und sowas und Ähnliches findet man in der Raumfahrt echt an allen Ecken und Enden. Gibt jetzt, es gibt tatsächlich in Berlin, vielleicht kommst du auch an denen mal ran, Berlin Space Technologies Chef Tom Segert, mit dem hatte ich mich im Oktober 2018 in Bremen ganz gut unterhalten. Und dann auch später nochmal bei ihm in der Firma. der baut halt einfach Satelliten und das sind halt so relativ einfache Kisten mit sehr einfacher Technik und der sagt halt auch, naja, okay, es ist halt auch bloß Technik, es ist jetzt nicht, ist alles nicht so schlimm. Das ist hier ein Star Tracker, okay, und das ist jetzt kein super spezielles Raumfahrtinstrument, sondern es ist einfach bloß so von der Telefonkamera letzten Endes die Elektronik und vorne ist halt ein anderes Objektiv drauf und ja, damit kann man dann halt Sterne sehen und sich damit orientieren. Das ist jetzt alles keine Raketentechnik. Das ist halt wirklich so, Raumfahrt hat halt so diesen Nimbus der Hightech
erhalten. Es ist doch dieses geflügelte Sprichwort, das ist NASA-Technik.
Ja, NASA-Technik oder Raketentechnik oder sonst irgendwas. Ich würde NASA-Technik nicht im Haus haben wollen, weil sie meistens schlecht und unglaublich veraltet ist. Vielleicht zuverlässig, ja.
Hast aber du NASA-Technik im Haushalt?
Nein, ich habe eine halbe Einspritzdüse von dem Haupttriebwerk einer Ariane 5 da.
Okay, das ist wenigstens etwas.
Das hat mir Lutz mitgebracht, als er den Film über die Ariane 5 gemacht hat.
Ah, okay. Naja, immerhin, ja.
Ja, gibt einen Film von der Sendung mit der Maus, da wird auch gezeigt, wie die Dinger hergestellt werden.
Ja, das baue ich ein auf die letzte Website.com und da werde ich auch einbauen, alle möglichen SpaceX-Videos und so weiter von den Sachen, die jetzt passiert sind. Und
die Doku von Lutz ist absolut empfehlenswert.
Dann dazu auch noch einen Link. Und?
Musst du mal gucken, mit Vollgas ins Weltall.
Okay, ja, werde ich.
War für Welt produziert, aber der Inhalt ist, ich weiß nicht, die hatten irgendwie eine kurze schizophrene Phase bei N24, als die von Welt übernommen wurden. Da wollten sie plötzlich mal Qualität haben. Das war eine sehr kurze Phase, aber sie existierte. Und da kam dieser Film raus. Und das war der hat dort wirklich eine super Dokumentationsleistung einfach geleistet und gezeigt auch, was für unglaublich primitive Technik die da verwenden. Es ist wirklich toll. Also da siehst du dann halt einen Techniker an der Brennkammer stehen, so ein Kupferteil und das ist so das innere Teil von der Brennkammer und da sind außen so Kühlkanäle, die reingefräst wurden. Und das alles muss jetzt beschichtet werden, und zwar so, dass die Kühlkanäle immer noch drin sind. Ne? Wenn du das jetzt einfach beschichtest, dann beschichtest du sozusagen die Kühlkanäle zu. Also musst du die mit irgendwas füllen. Und da steht dann jetzt so ein Techniker daneben mit einem Lötkolben in der Hand und einer langen Spule schwarzer Kunststoff oder so und macht den damit heiß, so dass er schmilzt und das da reintropft und das zuschmiert. Und diese Expertenarbeit, okay, es muss ordentlich gemacht werden, also überhaupt keine Frage, da dürfen auch keine Fehler sein, aber das dauert dann 3 Tage, 2 bis 3 Tage mit einem Lötkolben und so. es ist so krass. Also die Arbeiten, die dort gemacht werden, wie da die Einspritzdüsen, die 524, irgend sowas, über 500 Einspritzdüsen da, reingeschraubt werden von, ich glaube, 2 Leuten und einer passt auf oder so. Es ist unglaublich. Oder wie die Kühlkanäle von der Düse, von dem Vulkan-Triebwerk von Hand zurechtgebogen werden und dann lasergeschweißt werden. Es ist wirklich, ja.
So stellt man sich das nicht vor, wenn man das Ergebnis sieht.
Nein, also überhaupt nicht. Da braucht man sich auch nicht wundern, dass es teuer ist.
Ja, natürlich. Ja,
alles in Anlagen, die aus den 70er, 80er Jahren stammen. Es ist unglaublich, wie Raumfahrt in der Realität abläuft, was halt mit dem Image von absoluter Hightech überhaupt nichts zu tun hat. Umso mehr man in die Wissenschaft reinkommt, umso schlimmer wird's.
Gut, wo sind wir jetzt? Was kommt als nächstes für SpaceX und das ganze Projekt? Ich will jetzt nicht sagen Marskolonialisierung, sondern einfach nur, was machen die als nächstes? Was ist auch das nächste Spannende, was wir wieder verfolgen wollen?
Zurzeit hängt alles in der Luft. wie gesagt, du hast in den USA hast du eine Regierung, die das ganze Land kaputt machen kann.
Aber warte, jetzt fällt mir auch wieder ein. Sie haben ja auch weiter darüber geredet, dass sie unbedingt wieder auf den Mond wollen. Also, dass der nächste Mensch auf dem Mond ein Amerikaner sein soll. Wie sinnvoll ist denn das überhaupt aus deiner Sicht? Was würde uns das bringen?
Das ist ein Propagandaprojekt.
Ja, da hat man gar nichts von eigentlich. Wissenschaftlich oder fortschrittlich gesehen.
Mindestens in der Form, wie es dort gemacht werden soll, geht es bloß darum, nochmal einen Amerikaner auf den Mond zu landen, damit Trump irgendwie sich einen von der Palme wedeln kann oder so.
Ja.
Also um was anderes geht es da wirklich nicht. Also so wie das jetzt gerade durchgezogen wird, geht es wirklich bloß um Propaganda und zu hoffen, dass dabei niemand stirbt. Weil es auch viel zu schnell durchgezogen wird. Also die Zeitpläne sind absolut unhaltbar mit irgendwie halbwegs normalen Sicherheitsstandards. Und keine Ahnung, wie das passieren soll. Aber es hängt jetzt alles davon ab. Ich rede seit März von der Oktoberrevolution.
Mhm.
Und was da rauskommt, muss man jetzt abwarten. Also es ist wirklich so, in den letzten paar Monaten hat sich bei mir so ein leicht fatalistisches Gefühl breit gemacht, ja, lohnt sich das überhaupt noch darüber zu reden?
Ja.
Weil du weißt ja eh nicht, was jetzt rauskommt. Weil
die unbestimmten Faktoren, die auch niemand kennt aktuell, sind zu viele. In jedem Bereich des Lebens eigentlich. Und der Gesellschaft.
Ja, es ist wirklich sehr, sehr groß geworden. Was natürlich bleibt, ist die allgemeinen Grundsätze, die Grundlagen, mit denen das entstanden ist, was SpaceX getan hat, nämlich einfach zu sagen, rationale Betrachtung zu machen und zu sagen, okay, die gleichen Grundlagen, die bei jeder anderen Technik funktionieren, funktionieren auch in der Raumfahrt. Die Raumfahrt ist nichts Besonderes. Ja, es geht halt um diese rationale Betrachtung einfach, dass man sagt, okay, gut, ein großes Triebwerk zu entwickeln, sehr leistungsfähig, ist sehr viel aufwendiger und sehr viel teurer, als wenn wir ein kleines entwickeln. Also können wir doch einfach mal einen neuen kleinen nehmen, anstatt ein großes, und damit eine Rakete starten. Insbesondere in Anbetracht dessen, dass man die Zuverlässigkeit doch sowieso irgendwie in astronomische Bereiche tragen bringen muss, damit man irgendwie die Zuverlässigkeit hat, um so eine Rakete zu starten, auch wenn man nur mit einem Triebwerk das hat. Dazu kommt ja noch, SpaceX hat ja einfach gesagt, na okay, wir isolieren die voneinander so weit, dass wenn irgendwas Großes kaputt geht, kein anderes Triebwerk beschädigt wird und die restlichen 8 sind dann immer noch genug, um das Ding bis in den Weltraum zu bringen. Ja, das hilft, das hilft ganz extrem, auch in der Statistik. Das macht die sogar zuverlässiger, als wenn man nur ein Triebwerk hätte. Ne? Sowas. Massenproduktion ist halt hilfreich. Ne? SpaceX macht so, erste Raketenstufe benutzt die gleichen Tankstrukturen wie die zweite Raketenstufe. Kommen beide aus der gleichen Fabrik, benutzen die gleichen Triebwerke. Einfach und es kommt wirklich aus der gleichen Fabrik und nicht irgendwie wird aus 5 Ländern irgendwie angekarrt und dann im 6. Land zusammengeschraubt oder so. Halt so die ganz normalen, rationalen Schritte, wo man sich sagt, lohnt sich das jetzt, das zu tun? In anderen Bereichen, klar, irgendwie, wenn du zigtausende Autos baust, da lohnt es sich schon, irgendwie eine externe Fertigung zu haben von einem Unternehmen, das darauf spezialisiert ist, Scheibenwischer zu bauen. Oder Fensterheber oder sonst irgendwas. Aber in der Raumfahrt doch nicht. Wenn du jetzt sagst, na okay, wir starten hier, wenn es hochkommt, mal 6 Raketen im Jahr. Das hätte man von Anfang an noch rationalisieren können. Das wissen die auch alle. Aber die sagen dann halt, oh nee, politisch ist es unglaublich wichtig, dass wir die Rakete in allen Ländern bauen und verlieren dabei völlig aus den Augen, dass das bedeutet, dass sie durch diese wahnwitzige Auftragsvergabe kaum noch etwas praktisch erreichen und dann nicht mehr sagen können, ja, schaut her, was wir alles Tolles erreicht haben mit dem Geld. Und sich dann wundern, wieso kriegen wir eigentlich die Raumfahrt nicht mehr gerechtfertigt? Oder warum müssen wir so viel Geld auf die PR schmeißen, um das noch zu rechtfertigen? Warum ist das nicht ein Selbstläufer wie bei SpaceX? Weil SpaceX macht nicht viel für PR. Das ist einfach nur, die Leute finden es cool und deswegen reden sie drüber.
Was passiert denn eigentlich mit SpaceX, wenn Elon Musk, also wenn der Tesla die Aktienkurse einbrechen oder der kein Geld mehr hat? Ist das sehr abhängig von ihm und seinen Zugpferden? Oder könnte das auch dann weiter existieren?
Schwierig zu sagen, aber es ist schon ziemlich abhängig von ihm. Er ist ja auch ein großer Anteilshaber. Er ist ja auch ein großer Anteilshaber davon.
Ja.
Aber es kam auch viel Geld von außen, aber das ist halt nicht in einer Aktiengesellschaft. Das hat er dort auch streng vermieden, im Gegensatz zu Tesla. Mhm. Weil Tesla konnte es nicht mehr vermeiden irgendwann. Mhm. Da braucht er einfach mehr Geld, als er hatte. Oder ja, als er irgendwie von Leuten aufbringen konnte, die das so privat halt hätten finanziert.
Oh.
Im Gegensatz zu SpaceX, wo das irgendwie immer geklappt hat. Da hat er ja auch viel Geld von der NASA bekommen. Und dann konnte er einfach sagen, ja, hier, genau, wir haben hier einen NASA-Vertrag über 2, 3, 4 Milliarden Dollar, und dann kannst du halt zur Bank gehen und sagen, hier, wir haben diesen Vertrag, gib uns doch mal einen Kredit. Mithilfe dieses Vertrages können wir das zurückzahlen.
Die NASA lässt sich halt dann jetzt mitfeiern. Also
ja, ist ja auch, also für die NASA ist das ja auch ein Meilenstein, weil die hat ja schon immer irgendwie so Verträge abgeschlossen, ne, und dann von Firmen von außen das Ganze bauen lassen, weil ansonsten wäre die NASA ja ein Staatsbetrieb und das geht ja mal gar nicht in den USA. Stattdessen hat man es halt an privatwirtschaftliche, so halt Boeing und Lockheed Martin, also dieser Military Industrial Complex, ne? Der letzten Endes schon staatlich ist, aber redet keiner drüber.
Ist auch immer eine gern genutzte Filmkulisse, häufig.
Was, der
Lockheed Martin, die ganzen so Testkanäle und Facilities und so, sieht man oft in so Weltraumfilmen und so, als Kulisse einfach.
Ja, es wird gerne mal gemacht, das stimmt. Denen hat man halt gesagt, hier, wir wollen Folgendes haben, das sind die Spezifikationen, sagt uns mal, wie viel es kostet, wir legen noch 15% drauf, damit ihr irgendwie einen Grund habt, das zu machen, und dann macht mal. Und oh Wunder, dann sagen sie, oh, das wird teurer, als wir dachten, glaubt das uns? Nee. So, naja, und dann werden die Kosten halt anstandslos bezahlt und die 15% auch noch obendrauf. Und der große Durchbruch kam jetzt, als man gesagt hat, nee, wir legen den Preis vorher fest. Und wenn ihr es billiger hinkriegt, dann habt ihr halt mehr Profit. So, jetzt macht mal. Und das war so der große Durchbruch. Und dafür feiert sich jetzt die NASA, weil sie halt endlich mal was richtig gemacht hat, was das angeht.
Ja, feierst du sie auch dafür?
In gewisser Weise schon, ja. Also wenn die ESA das auch jetzt langsam mal machen würde, und es deutet sich so an, ich weiß noch nicht, wie effektiv das ist, könnte da auch mal was draus werden. Arianespace, was ja de facto so ein Arm von der ESA ist, auch wenn es offiziell nicht so ist und keiner drüber so richtig darüber reden will, auch wenn es alle sagen, macht's halt letzten Endes genauso.
Ja, ich will dich unbedingt nochmal im Podcast haben, vor allem über spezifische Themen, die...
Wir könnten auch nochmal spezifisch über SpaceX reden.
Genau.
Es ist halt gerade wirklich eine sehr merkwürdige Situation, ja. Halt durch die ganze politischen Umstände fällt es mir gar nicht so leicht, einfach über die Raumfahrt an sich zu reden.
Nee, das ist ja auch vollkommen verständlich, aber ich glaube, das hast du auch ganz gut alles erklärt und beschrieben. Und ich bin ja da auch total d'accord mit dir. Das war auch gestern eine ständige Ablenkung, und nicht nur das, sondern man hat einfach das Event selbst anders wahrgenommen, als es normal gewesen wäre oder als es noch vor Wochen gewesen wäre, als man sich drauf gefreut hat. Das kann man einfach nicht als normal tickender Mensch, normal im Sinne von vernunftgesteuert und menschenfreundlich tickender Mensch, kann man das alles nicht anders wahrnehmen. Und ich habe da auch irgendwie Respekt vor den SpaceX-Leuten und den Astronauten, vor allem denen ich das durchaus auch denke ich mal, ja, wo ich auch denke, dass der Großteil von denen da ähnliche Gefühle auch gehabt haben wird. Und trotzdem haben die das halt alles noch so gut hinbekommen und sich davon nicht zu sehr ablenken lassen.
Ja.
Das war ja auch wichtig irgendwie, das trotzdem
Raumfahrt hinzukriegen. War ja schon immer so, was das irgendwie einfach weitergelaufen ist.
Oder halt manchmal durch sowas sogar befeuert und mehr Möglichkeiten gehabt hat und angetrieben wurde. Das ist, ja.
Ich meine, die Sowjetunion ist zusammengebrochen und die Mir war immer noch besetzt. Die wurde immer noch versorgt. Da ist niemand oben irgendwie verhungert.
Ja.
Das lief halt weiter.
Das hätte man damals sagen müssen, als die Leute die ganzen Hamsterkäufe gemacht haben. Leute, selbst damals auf der Mir ist niemand verhungert. Das muss doch Hoffnung machen. nein, ich wollte aber, ich wollte noch mal heute zum Ende kommen, aber ich habe es sehr genossen und sehe da so viel Potenzial mit dir zu vielen Anlässen auf deine Expertise zurückzugreifen, aber auch deine grandiose Art, das muss ich jetzt auch noch mal hervorheben, diese Sachen zu erklären und für den Menschenverstand greifbar das alles zu formulieren. Und will dir aber auch die Möglichkeit geben, auf deine eigenen Podcasts aufmerksam zu machen und nochmal alles so zu nennen, wo man von dir lesen kann, wo du aktuell dich so rumtreibst.
Es ist tatsächlich im Wesentlichen Golem.
Ja.
Cool. Und der Countdown-Podcast. Und natürlich auf Twitter, tp-1024. Mhm. Wobei das ein Account ist, dem ich selbst nicht folgen würde.
Ja,
ich zu viel schreibe.
Wie bitte?
Ich schreibe zu viel.
Ach so.
Ich schreibe einfach zu viel. Also ja. Irgendwie einen Typen, der so viel schreibt, würde ich nicht mehr in meine Timeline lassen,
ja, ja.
Weil die eh schon voll ist.
Das ist nachvollziehbar. Das ist echt
furchtbar. Ja. deswegen habe ich, und auch weil ich irgendwie so ab und zu mal politisch durchaus Meinungen habe, die auch manchen Leuten sehr gegen Strich gehen dürften, was halt so ist, sondern habe ich irgendwann gesagt, okay, ich lege mal einen zweiten Account an und irgendwann habe ich den dann auch tatsächlich zum Leben erweckt sozusagen. Der heißt dann Frank Wunderli 13.
Okay.
Und ich habe einfach gesagt, das ist jetzt mein Profi-Account und da ist dann halt so alles, was so im Journalismus bei mir anfällt.
Hast du das wirklich selber gesagt oder hat dir das mal irgendjemand anders gesagt? Irgendein Arbeitgeber?
Nee, das habe ich wirklich... Nee, das ist tatsächlich von mir gekommen.
Okay.
Also das ist wirklich so ein Ding, okay, ich mache das mal irgendwie ein bisschen getrennt. Und es fühlt sich tatsächlich auch besser an. Ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie, es fühlt sich einfach besser an, zu sagen, okay, gut, das ist jetzt hier getrennt und da könnt ihr das sehen und wenn euch meine Meinung an manchen Stellen nicht passt, dann könnt ihr die einfach sehr effektiv ignorieren und den Rest, den halte ich halt objektiv, wie ich das halt im Journalismus so mache. Und dann könnt ihr das machen.
Alrighty, dann danke ich dir nochmals. Und
reden wir später nochmal.
Genau. Hm? Das wird sich auf jeden Fall ergeben. Und du redest ja eh immer darüber in deinem Podcast zum Beispiel. Also
genau, Countdown-Podcast.
Die Quelle wird nie versiegen, genau.